Willkommen zu ADHS Neudenken. Wir betrachten ADHS aus einer zeitgemäßen Perspektive. In unserem Podcast erforschen wir, wie Menschen mit dieser Besonderheit ihre Superkräfte entwickeln können und warum der Umgang damit meist das größere Problem ist als ADHS selbst. Lasst uns, ohne die Schattenseiten auszublenden, gemeinsam unsere Stärken entdecken und an einer Idee eines neuen Umgangs mit ADHS arbeiten. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ADHS Neudenken. Hier sind wieder Birte und Gordon. Beim letzten Mal haben wir uns kurz vorgestellt, haben ein bisschen was zu uns erzählt, haben euch einen Überblick darüber gegeben, was wir in diesem Podcast besprechen möchten und auch schon einen kleinen Hinweis darauf gegeben, worum es in dieser Folge gehen soll. Das Thema ist gesundes ADHS versus krankes ADHS. Wir möchten uns heute mit dem Thema beschäftigen. ADHS, ist man dann immer gleich krank oder kann man auch gesund sein? Und Gordon, dir war es besonders wichtig, gleich in einer der ersten Folgen auf dieses Thema einzugehen. Wenn ich mich erinnere, auch als wir über die Episoden gesprochen haben, ist man immer gleich krank, wenn man ADHS hat? Oder ist es sinnvoll, das näher zu beleuchten, was ADHS eigentlich ist, beziehungsweise ob man auch gesund sein kann? Kannst du das für uns ein bisschen näher erläutern, was du damit meinst?
Also es klingt ja erstmal wie ein Widerspruch in sich. Ne? Wenn man sagt, ADHS ist eine Störung oder ein Syndrom oder ähnliches oder ein Defizit, wie man das ja auch immer ganz gerne sagt, dann muss ja irgendwo, ich sage jetzt mal salopp, ein Fehler sein oder irgendwas nicht so sein wie bei, man sagt ja heutzutage neurotypischen Menschen. Genau, danke, das Wort habe ich gesucht. Auf der anderen Seite sagt man ja, ADHS ist in aller Regel so eine genetische Thematik. Also im Moment ist der Forschungsstand, dass man sagt, zu 80% hat es mit Genetik zu tun. Trotzdem ist ja die Frage, kann man die Genetik haben, also die Veranlagung haben und trotzdem sich nicht krank fühlen oder nicht krank sein? Dann ist die nächste Frage, was bedeutet das überhaupt, krank zu sein in dem Zusammenhang, also eine psychische Erkrankung zu haben? Und ohne das jetzt irgendwie da ganz ins Detail gehen zu wollen, aber ist ja das wichtigste Element immer bei psychischen Erkrankungen der Leidensdruck der Menschen. Oder es gibt natürlich auch Menschen, die haben nicht einen Leidensdruck, aber die sind, ich sag jetzt mal salopp, nicht gesellschaftsfähig. Ne, die haben irgendwelche schlimmen Dinge, die halten sich selber nicht für krank, aber die Gesellschaft sieht sie offensichtlich als krank und dann muss auch da vorgegangen werden. Aber das sind ja Extremfälle. Ne, in der Regel, wenn ich eine Psychotherapie aufsuche oder ähnliches, dann habe ich einen Leidensdruck und gehe zu einer Therapie oder zum Neurofeedback oder lass mich in irgendeiner Form diagnostizieren und werde dann Handlungen daraus ableiten, in irgendeiner Form, um diesen Leidensdruck zu verringern. Geht zum Psychologen oder ähnliches. Ich gehöre zu den Menschen, also klar habe ich jetzt schon irgendwie irgendeine Form von Therapie hinter mir, habe ich gemacht, beziehungsweise machen das andere auch, aber trotzdem würde ich von mir nicht behaupten, dass ich krank bin. Ich habe einen guten Job, ich habe eine Familie, mit der ich gut zurechtkomme, keine Probleme habe, sage ich jetzt mal. Genauso meine Frau auch. Klar streitet man sich oder ähnliches oder hat Schwierigkeiten mit seinen Kindern oder mal im Job. Aber nicht in einem Rahmen, wo ich sagen würde, das ist nicht normal. Und ich würde auch nicht sagen, wenn ich keine ADHS hätte, wäre alles besser. Das heißt, mein Leidensdruck ist gering. Und das hat mich schon lange zu der Thematik gebracht, hey, kann man eben ADHS haben oder diese Genetik, diese Symptomatik und alles, was es so mit sich bringt, ohne eben gleich krank zu sein. Und ich würde sagen, ich würde das weder mit Ja noch mit Nein beantworten, sondern ich würde versuchen, Genetik als einen Punkt zu sehen, der neutral ist, also als etwas, das eben gegeben ist. Und daraus können positive sowie negative Dinge entstehen. Und ich würde auch noch nicht den Schritt gehen und sagen, wer jetzt keinen Leidensdruck hat, der hat es nicht so stark wie jemand anderes. Aber das Warum würde ich nochmal an einer späteren Stelle gleich im Gespräch sagen. Kannst du damit was anfangen?
Ja, ich bin jetzt schon wieder am Überlegen, weil bei uns beiden ist es ja so gewesen, wenn wir über unsere Diagnose, auch als wir über unsere Diagnose gesprochen haben, dass die zu einem Zeitpunkt kam, wo wir ja schon an einer Art Tiefpunkt angekommen sind. Und ich muss ehrlich sagen, hätte mich damals jemand gefragt, bist du krank oder bist du gesund, hätte ich gesagt, ich bin krank, mit mir stimmt halt irgendwas nicht. Und dann habe ich mich halt darum gekümmert und habe die Diagnose bekommen und auch rückblickend betrachtet. In den Momenten, wo ich gedacht habe, oh Gott, du hast vielleicht ADHS, das waren immer Phasen, in denen es mir nicht gut ging. Und da hätte ich schon gesagt, ich bin irgendwie krank, mit mir stimmt was nicht. Oder wenn jemand dann gesagt hätte, du bist krank, hätte ich gesagt, ja, geh ich mit. Wie passt das damit zusammen, was du vorher gesagt hast? Also wo würde man diese Unterscheidung irgendwie machen?
Also, ne, wie du schon gesagt hast, ich habe mich ja auch nicht zum Spaß diagnostizieren lassen, weil ich jetzt irgendwie dachte, okay, ich mache das jetzt mal, weil ich das lustig finde, sondern bei mir war ja dadurch, dass die Kinder da waren und ich wenig Schlaf hatte, war meine Zündschnur kürzer und ich wusste ja schon länger, dass ich, dadurch, dass ich ja beruflich auch schon lange damit zu tun habe, war mir eigentlich klar, ich habe das. Dann wollte ich aber die Gewissheit haben und daraus dann mit dieser Gewissheit, also mit der Diagnose, für mich nochmal mehr Handlungen ableiten. Plus auch meiner Frau klar machen, dass das so ist und dass ich da auch in einer gewissen Hinsicht manchmal Unterstützung brauche. Also Unterstützung im Sinne von, ich bleib mal für dich oder für meine Mama ruhig sitzen und zieh es einfach mal durch. Für die ist das mehr gemacht worden. Ne? Gerade in der Grundschule, die Kinder lernen ja ganz oft für die Eltern, die wissen gar nicht, warum machen sie denn das überhaupt. Jetzt, wenn ich an meine Tochter denke, die halt angefangen hat zu lesen, hat sie halt so gedacht, warum mache ich denn jetzt das? Na klar, habe ich der gesagt, irgendwie, du machst das, um später dies und jenes und so weiter, aber wir wissen ja alle, die Kinder denken nicht so weit. Die machen das ganz viel für Mama, Papa, für Lehrerin oder weil es die anderen machen und solche Dinge. Und Menschen mit ADHS funktionieren da einfach anders. Und das finde ich aber auch okay. Mhm. Aber um nochmal zurückzukommen zu dir, ne, diese Routinen, die wurden ja alle unterbrochen. Sämtliche Routinen, Job weg, Familie in einem ganz anderen Rahmen. Dein Mann hat doch eigentlich auch einen anderen Job dort, als es vorher hatte. Es ist vergleichbar, aber im Grunde ist es ja was anderes. Ne? Und ein anderes Haus, vielleicht sogar ein anderes Auto.
Ja, überhaupt ein Haus, ne? Übrigens. Also vorher habe ich in der Wohnung, da habe ich heute auch noch super viel drüber nachgedacht. Also so eine Wohnung ist auch leichter zu managen als ein Haus zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Aber ne, es sind einfach sehr, sehr viele Veränderungen. Menschen mit ADHS mögen Änderungen sehr gern. Eigentlich finden sie das voll schön, wenn alles immer irgendwie anders ist. Irgendwie nice und wahrscheinlich hast du auch relativ schnell zu Italien ja gesagt. Da ist man ja auch gerne mal neidisch, da wo ihr seid, ist ja auch wunderschön und alles. Dadurch, dass wir halt gar nicht so Routinen-Fans sind, sagen wir vielleicht auch mal schnell zu sowas ja. Aber eigentlich brauchen wir diese Routinen. Warum brauchen wir die? Weil uns das halt zu viel Energie kostet, wenn wir nicht in manchen Bereichen Routinen haben und mit denen arbeiten. Ne? Wenn wir selbst wenn ich zur Kaffeemaschine gehe, sagen wir mal, mir neu überlegen muss, wie jetzt das geht. Oder beim Anziehen, weil der Schrank woanders ist. Oder du hattest mal das Beispiel, du hast drei Eingänge und dann gehst du mal da raus. Ja. Dann lässt man seine Sachen da liegen. Ich habe zum Beispiel meinen Geldbeutel immer an einem festen Ort oder meine Schlüssel. Wenn ich das nicht mache, verliere ich sie oder nehme sie zumindest nicht mit zur Arbeit, was ein Problem ist. Das heißt, alles bricht auf, alles muss neu erarbeitet werden. Man muss ganz viele neue Routinen bilden. Jetzt, wenn man sich mit ADHS nicht auskennt, dann denkt man vielleicht so, ach, ich habe da eigentlich gar keinen Bock auf diese Routinen. Ich habe jetzt nicht Lust, wenn ich jetzt in Eingang 2 anstatt 1 reingegangen bin, dann rüber zu gehen zu diesem anderen Eingang, da meinen Schlüssel hinzulegen, weil er da eigentlich hingehört und ich ihn sonst das nächste Mal vergesse. So kommt man ja vom Hundertsten ins Tausendste. Deswegen, im Grunde, wenn ein Mensch mit ADHS so einen Wechsel vollzieht wie du, ich will nicht sagen, es ist vorprogrammiert, dass man dann irgendwie extreme Probleme kriegt, aber dass es lange Zeit braucht, um sich da erstmal, wie man sagt, einzugrooven, seine Routinen aufzubauen, um diese vielen Reize dann auch wieder ein bisschen runterfahren zu können. Das ist eben ein großes Thema. Ne? Also.
Ja, und das ist vielleicht auch was mit so einer Art Akzeptanz zu tun hat. Ne? Also das hatten wir auch schon bei dem Thema Diagnose. Was macht die Diagnose eigentlich mit einem? Und dass man vielleicht auch bei dem Thema krank und gesund gar nicht sagt, ich bin krank, ich bin gesund, oder? Sondern dass man eher schaut, in welchen Phasen können Veränderungen dazu führen, dass man mit den Veränderungen nicht mehr Schritt halten kann. Und wie lange brauche ich, um mit einer Veränderung klarzukommen, weil es gibt ja auch unterschiedliche Veränderungen. Es gibt Veränderungen, die ich mir selber quasi überlegt habe, wo ich halt auch abwägen kann, wo ich überlege, okay, mache ich das jetzt nicht, ich weiß dann, was das bedeutet, bla bla bla, wenn man sich dann irgendwann mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und dann gibt es eben Veränderungen, von denen man ja vorher gar nichts weiß oder die mit einer gewissen Situation mitkommen. Und dann hört man manchmal auch so von neurotypischen Menschen, ja, aber das war doch klar, wenn du das und das machst, dass das und das passiert. Und dann denke ich so, ja, ach so, war mir jetzt nicht irgendwie klar, hat aber dazu geführt, dass eben so eine Routine nicht mehr seinen Effekt hat. Ja, genau. Also, dass man ja auch da eingreift. Und das finde ich eigentlich echt, echt spannend. Dieses Thema Routinen nicht der Routine wegen, sondern eben für sich selber zu gucken, welche Dinge mir helfen. Und das ist halt einfach auch vom Energieaufwand sehr, sehr anstrengend, ne? Zu schauen, was brauche ich eigentlich, was ist das, was mir hilft? Und wo muss ich jetzt mal was anpassen, damit ich wieder in so einen Zustand komme, wo nicht zu viele Dinge auf einmal sich auch verändern? Mhm.
Ja, beziehungsweise sich Zeit zu nehmen, bewusst und Routinen auszubilden. Und wie gesagt, dann halt zu wissen, ich muss den Geldbeutel da hinlegen, auch wenn ich von woanders jetzt reinkomme, um meine Routine eben auszubilden. Und das dauert ja auch lange. Und ich würde auch sagen, bei Menschen mit ADHS dauert es in der Regel noch mal ein bisschen länger, diese Routine aufzubauen, gerade weil sie es auch vielleicht nicht so mögen. Beziehungsweise, wir sind ja jetzt praktisch schon bei Punkt C, obwohl wir vielleicht A und B nicht geklärt haben. Also warum diese Routinen überhaupt? Die Idee ist ja, man nimmt mehr auf als andere Menschen. Ne? Manche bezeichnen das als Reizfilterschwäche. Ich würde das nicht so sehen, weil ich halt die Emotionalität von Menschen viel schneller und viel besser wahrnehme als andere Menschen. Und es geht nicht nur darum, geht um viele andere Dinge auch, die ich einfach schneller erkenne, wahrnehme als andere. Und natürlich, wenn jetzt das Energielevel bei Menschen auf einem gewissen Level ist, ist dann mein Akku schneller leer als bei anderen, weil ich ja viel mehr aufnehme als andere. Das ist ja dann nicht automatisch eine Erkrankung oder so, sondern der Akku geht schneller leer, weil halt, sagen wir mal, der Prozessor von mir schnell mehr ausgelastet ist als bei anderen. Und wie vermeide ich das? Indem ich Routinen habe oder indem ich mich vor Reizen schütze. Ne? Keine Ahnung, Sonnenbrille, Noise-Canceling.
Ich wollte gerade sagen, kannst du ein paar Beispiele mal nennen? Weil was ich total spannend finde, das wollte ich nur kurz noch einwerfen, ist ja vielleicht auch gar nicht so dieses Thema Routine, sondern es ist ja viel auch Energie und Erholung.
Ja, genau. Beziehungsweise, wie erholt man sich überhaupt richtig? Das ist so die, ne? Ja. Da kann ich gleich auch noch was dazu sagen. Also ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, oder wenn ich noch den Schwenk machen darf, wir haben uns ja vorher überlegt, wie wir durch die Folge gehen, und da hatte ich ja gesagt, dass Menschen sagen könnten, ja, okay, du hast halt ADHS gar nicht so schlimm, so wie das meine Neurofeedback-Therapeutin auch mal gesagt hat. Und als ich da war und die das mir sagte, ich bin echt richtig extrem sauer geworden, da habe ich mich so von außen, sag ich mal, gefühlt beobachtet. Ich saß immer noch genauso da wie vorher, aber es brodelte in mir richtig brutal, weil ich halt wirklich schon, und das kann ich schon mit ADHS in Verbindung bringen, viele Dinge durch habe, die nicht witzig sind, ne? Ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen. Ich kann das mal bei Gelegenheit erzählen, aber darum geht es ja gerade nicht. Und ich habe einfach, sei es, weil ich beruflich damit zu tun habe, mich viel damit auseinandergesetzt habe und so weiter, einfach viele Dinge schon unternommen, um damit besser zurechtzukommen. Ich mag eigentlich dieses ADHS-Managen, das ist ja sehr modern, so zu sprechen. Eigentlich bin ich da nicht so Freund von, aber sei es drum. Also ich glaube, ich kann das in vielen Bereichen ganz gut. Es gibt auch Bereiche, da fällt mir das ein bisschen schwerer. Ich würde aber nicht Menschen absprechen oder zusprechen, dass sie das mehr oder weniger haben, nur weil sie weniger Symptomatik zeigen. Das kann ja tatsächlich sein, dass manche Menschen einfach besser damit umgehen können oder gelernt haben, umzugehen als andere, weil sie entsprechend Therapie hatten oder
auch in einem anderen Umfeld groß geworden sind.
Also, dass sie nicht klein gemacht wurden in der Schule, nicht klein gemacht wurden von den Eltern, dass die Eltern auch schon wussten, dass sie, sagen wir mal, besonders sind. Es ist ja in aller Regel eine Erbangelegenheit, und wenn jetzt ungemanagte ADHS-Eltern an ungemanagten ADHS-Kindern rumerziehen, geht es ja ganz häufig in die Hose. Die landen ja dann zum Teil auch bei mir und ich arbeite dann mit denen und da muss man ja auch erstmal feststellen, okay, wer ist denn jetzt eigentlich hier der Patient? Und dann stellt man ganz oft fest, eigentlich ist es die ganze Familie und es ist nicht nur das Kind, an dem man rumhühnern muss. Und das sehen Eltern ja auch nicht ein. Also jetzt wieder so ein Riesending aufgemacht, aber ich denke, wenn ich Eltern habe, die damit halbwegs vernünftig umgehen, eine Schule habe, die halbwegs vernünftig damit umgeht, das Kind sich halbwegs darauf einlässt und einsieht, dass das ein bisschen, und das ist, finde ich, das größte Dickschiff. Also, ja, ich mache das fast nicht auch noch auf, aber die Kinder haben damit meistens das größere Problem, dass sie sehen oder einsehen müssen, dass sie halt anders sind. Aber wenn das alles gegeben ist, kann man damit nicht nur gut leben, sondern ich bin der Meinung, aus vielen Dingen auch einen Nutzen ziehen. Thema Hyperfokus zum Beispiel, das kann auch ein Vorteil sein oder eben die Emotionalität von seinen Mitmenschen besser einschätzen und solche Dinge. Nur so als ein paar wenige Beispiele. Deswegen würde ich halt sagen, nur weil, um den Schritt wieder zurückzumachen, nur weil Menschen damit gut umgehen können, heißt es nicht, dass sie das mehr oder weniger haben, sondern dass mit ihnen vielleicht einfach besser umgegangen ist. Und ich stelle dann halt immer die Frage auch zurück, wenn mir das dann Leute an den Kopf werfen, dann sage ich halt, okay, wie war das denn, als du ein Kind warst? Ist mit dir gut umgegangen worden? Sind deine Lehrer gut mit dir umgegangen? Hast du Routinen und feste Abläufe für deinen Alltag, für die wichtigsten Dinge, die du brauchst den ganzen Tag? Benutzt du einen Wochenplaner? Hast du einen Noise-Canceling-Kopfhörer? Hast du eine Sonnenbrille, wenn es zu hell ist? Meidest du vielleicht Bus und Bahn, weil da Leute Döner essen und dich das nervt, wenn es dann so riecht oder Leute Parfum haben? Hast du bequeme, angenehme Kleidung und schneidest dir die Schildchen daraus, die dann unter Umständen mal stören? Oder ernährst du dich gesund, regelmäßig, auch wenn du jetzt mal irgendwie in einer intensiven Arbeitsphase bist, machst du dann bewusst mal eine Pause, isst was oder arbeitest du dann hyperfokusmäßig wie ein Verrückter durch, klappst dann hinterher zusammen und wunderst dich? Oder bist du viel in der Natur, hast du einen Notizblock am Bett? Ja, solche Dinge, wenn dann Leute Schlafprobleme haben oder so. Und in der Regel, wenn ich das dann den Leuten sage, dann auf einmal so, nee, mache ich nicht. Aber dann muss ich halt sagen, okay, wenn ich jetzt die Frage stelle, was ist Henne und was ist Ei, dann mag ich eben den Gedanken zu sagen, okay, das ist was ich ändern kann, das ist was ich managen kann, was ich in den Griff kriegen kann. Ich habe nicht einfach diese Gene und bin jetzt verloren und habe ADS und kann eigentlich schon einen Deckel zumachen und das war's. Das ist nämlich nicht so.
Ja, finde ich total spannend, weil, also klar, ich muss auch sagen, viele dieser Punkte würde ich jetzt auch bei mir mit Nein beantworten. Ich finde, es klingt aber auch wahnsinnig anstrengend. Also wenn ich mir vorstelle, ich muss das alles machen, finde ich das tatsächlich auch schwierig, das halt immer wieder zu machen. Andererseits trifft es ja so ein bisschen noch mit dem zusammen, was ich vorhin schon überlegt habe, dieses Thema akute Phasen, latente Phasen. Also wenn man die Struktur hat, wenn man viele dieser Dinge durchsetzt, dann kommt man halt gut klar. Meistens ist es ja leider so, dass du halt in so eine Phase rutscht. Das geht ja nicht, da legt sich ja kein Schalter um. Und dass du erst, wenn es dir nicht mehr so gut geht, merkst, dass es dir nicht mehr so gut geht und dann schon länger eigentlich in so einer, ich weiß nicht, ich würde es jetzt mal einfach Episode nennen, vielleicht auch hängst. Und wie kommt man dann halt auch wieder da raus? Also wie findet man wieder seinen Weg zurück? Wie erkennt man, dass gewisse Hilfsmittel, die man benutzt hat, auch geholfen haben? Wie findet man wieder zu diesen Dingen zurück? Und ich muss sagen, das war für mich eigentlich immer das Schwierigste. Also auch jetzt irgendwie selbstständig gemacht, jetzt mache ich halt nur noch und ich acker voll durch und ich merke, mir geht es jetzt gerade schon wieder nicht mehr so gut wie nach dem High, wenn du anfängst und es läuft und es beginnt langsam wieder zu laufen. Da hatte ich halt so eine Hochphase und jetzt merke ich langsam wieder, irgendwie mache ich jetzt nur noch das und ich habe mich da jetzt so reingehängt, dass es halt wieder schwieriger wird. Aber dann habe ich jetzt gerade wirklich, während du das gesagt hast, auch mal überlegt, ja, ich mache halt nicht diese aktiven Pausen, ich bin nicht genug draußen, ich bin nicht genug an der Luft, ich esse halt zwischendurch und ich glaube, manchmal arbeitet man so ein bisschen gegen sich und wie schafft man es, dass man diese Dinge auch, ich finde das anstrengend, ich finde es halt auch wirklich anstrengend, also das, wie viel ich aufbringen muss, um quasi normal zu sein in diesem System, in dem ich lebe.
Also ja, ich habe jetzt vier Gedanken fallen mir jetzt spontan ein oder vier Dinge, die ich dazu sagen will. Also zum einen gibt es diesen schleichenden Prozess oft, dass die Routinen sich nach und nach abnutzen und abbauen. Ich denke da an meine Kalendereinträge. dass ich zum Beispiel abends Sport machen will. Dann mache ich den Eintrag, dann kommt er jetzt täglich irgendwie 18 Uhr, dass ich Sport machen will. Dann werde ich daran erinnert, gucke drauf und denke mir so, ah ja, cool. Das hilft mir jetzt, mich zu motivieren. Aber das baut sich nach und nach ab. Mhm. Und ich irgendwann mal werfe ich dann das Handy in die Ecke und gucke da gar nicht mehr drauf, sondern denke, ah, ist die Sporterinnerung weg. Und das ist das, was ich meine. Diese Dinge nutzen sich ab bei Menschen mit ADHS, weil halt dieser Wunsch nach Neuem und dieses Routinierte eben gar nicht was ist, was uns so inhärent ist, würde ich jetzt mal sagen. Also das, auf das man immer so zählen kann. Weil man ja schon diese Neuerungen haben will. Das heißt, man muss seine Routinen immer wieder anpassen. Beziehungsweise deswegen kommen auch so Vorschläge von außerhalb, wo dann Leute halt sagen, ja, hast du schon mal über einen Kalendereintrag nachgedacht? Wo man dann so denkt, bist du bescheuert? Natürlich habe ich über einen Kalendereintrag nachgedacht. Klar, habe ich das schon 100 Mal gemacht.
Welch genau meinst du? Den roten, den grünen oder
halt
den nicht. Gelben?
Halt die Fresse. So, ganz ehrlich, ne? Es gibt ja diese Pomodoro-Timer und was weiß ich was alles. Ja, kenne ich. Und das ist ja dann irgendwann mal so, dass man so denkt, ja, okay, danke. Und man möchte die Leute nicht vor den Kopf stoßen. Mhm. Und hey, danke für den Tipp, ich gucke es mir an, obwohl man eigentlich denkt, Alter, für wie blöd hältst du mich? Ne? Und manchmal ist es dann auch so, dass man dann sagt, ja, okay, nee, habe ich natürlich schon probiert. Und uns dann halt mal rauslässt und die Leute halt ankackt. Und die dann halt denken, was ist mit der los? Ich wollte da nur einen Tipp geben. Ne? Aber es gibt, worauf ich raus will, es gibt dieses Planbare, so man weiß, das nutzt sich ab oder man weiß, man muss seine Routinen immer mal wieder hinterfragen, da muss man sich hinsetzen und das machen. Also so eine Routine haben, wenn man so will, wo man dann alle, weiß ich nicht, 2-3 Wochen überlegt, passt es noch für mich oder muss ich es anpassen oder muss ich irgendwas anderes nehmen, damit das irgendwie besser funktioniert. Mhm. Und das ist schon mit.
Ich muss so gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich finde, es klingt halt einfach total anstrengend.
Ja, es ist aber auch. Es kann ja aber auch sein, du setzt dich mal eine Minute hin und überlegst, hey, klappt das mit meinem Pomodoro noch?
Ich glaube, das ist es. Es ist halt wirklich auch die Reflexion. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass man vielleicht auch eben dieses Thema Verhaltenstherapie sich irgendwie mit anderen Leuten zusammensetzt. Muss ja nicht gleich irgendwie eine Selbsthilfegruppe sein, obwohl das, glaube ich, auch richtig ist. Aber mit den richtigen Menschen, die einem auch Feedback geben und sagen, hey, aber ist dir aufgefallen, dass du seit du nicht mehr XYZ machst, irgendwie weniger ausgeglichen bist. Und das ist, glaube ich, das Spannende bei ADHS. Es ist ja nicht bei jedem gleich. Deine Mechanismen sind nicht meine Mechanismen und auch von unseren Zuhörerinnen, da hilft dem einen halt gesund zu kochen und ich bin halt dann schon genervt, wenn ich anfangen muss zu schnibbeln, weil ich zu spät anfange oder für mich ist es halt Sport, Laufen, viel Bewegung, viel draußen sein, das muss aber ja nicht für jemand anderen so sein, das strickt vielleicht dann irgendwie.
Ja und nein.
Ich glaube, das Wichtige ist halt doch auch schon der Umgang damit, überhaupt zu erkennen, wann bin ich in so einer gefährdeten Phase. Und was hat mir geholfen, da rauszukommen? Weil es hilft ja am Ende keiner unbedingt. Und welche Tipps sind die, die mir helfen? Also die wirklich für mich sinnvoll sind. Ich muss immer daran denken, ich habe mal immer irgendwann sowas gelesen, auch in Bezug auf Aufräumen und ne, dieses Decluttering und irgendwie unaufgeräumter Haushalt. Da hat jemand gesagt, super Tipp irgendwie, don't put it down, put it away. Also wenn man was in der Hand hat, ist halt nicht hinzulegen, sondern es wegzulegen, also dahin zu packen, wo es hingehört. Und das ist so ein Ding, das hat sich bei mir total festgesetzt. Also ich will nicht sagen, dass es super aufgeräumt ist bei mir, leider nein. Aber wenn ich gute Phasen habe, dann denke ich da dran und dann denke ich, nein, du räumst jetzt erst deine Tasse weg und ich stelle da nicht die Tasse irgendwo hin, nehme den Stift, leg den Stift, finde einen Kopfhörer, nehme den Kopfhörer, leg ihn zur Blume, gieß die Blume, vergesse den Kopfhörer, also diese typischen Ketten, sondern ich glaube, das Wichtige ist halt dieses Unterbrechen dieser Ketten, wenn man in so einer Spirale irgendwie ist.
Also ich finde es...
Nur wie schaffen die Leute das?
Ich finde es super, dass du das ansprichst. Es ist aber, gerade mit deinem Beispiel, das ist super, super gefährlich. Man gibt so einen Tipp, ne, du bist ja jetzt auch die Person, die praktisch so einen Tipp gibt, wie eine andere Person diesen Tipp mit diesem Kalender gibt. Und ich bin mir sicher, Haufen Leute, die das hören, fühlen sich davon angesprochen und sagen, ja, das ist ein super Motto, damit kann ich voll viel anfangen. Ich wette aber, es gibt auch viele, die dann sagen, ich probiere das aus, die machen das, scheitern und das Selbstwertgefühl sinkt weiter. Und das ist eben das Ding, du kannst bei ADHS kein Patentrezept sagen und sagen, mach dies, mach jenes, mach welches und dann ist alles in Ordnung. Das geht nicht. Was aber auf jeden Fall hilft, ist tatsächlich regelmäßig essen, regelmäßig Sport machen, genügend schlafen oder so Energieräuber zu identifizieren und die möglichst zu meiden. Das hilft auf jeden Fall. Hilft auch jedem anderen Menschen logischerweise. Aber uns nochmal in einem besonderen Maße, das muss ich schon sagen. Und alle diese zusätzlichen Dinge, die müssen auf die Person passen. Und das macht es ja so nervig. Ne? Wir können uns alle stundenlang mit Menschen austauschen, die auch ADHS haben. Da gibt es Dinge, die funktionieren für die und Dinge, die funktionieren für dich. Aber das heißt nicht, dass man es auf andere übertragen kann. Das ist aber ein gängiger Fehler, dass das Leute machen. Die geben sich Tipps und es funktioniert nicht. Selbstwertgefühl geht weiter in den Keller. Und das ist das Hauptding. Also habe ich auch noch nie erlebt, dass ich Menschen treffe, die relativ, jetzt muss ich vorsichtig sein, wie ich mich ausdrücke, die relativ frisch ihr ADHS haben und nicht irgendwie ein Problem mit dem Selbstwertgefühl haben. Wenn das aber schon...
Die Diagnose, meinst du, dass der ADHS haben sie im Zweifel schon immer?
Ja, die Diagnose mag später kommen, genau. Und es gibt Menschen, die können gut damit umgehen, die haben dann irgendwann vielleicht kein Selbstwertproblem. Zugegebenermaßen habe ich das in vielen Bereichen auch. Das legt sich auch so schnell nicht ab, damit muss ich halt leben. Aber nicht im Sinne von, das ist jetzt so und fertig, sondern ich muss halt gucken, wie ich zu mehr Selbstwertgefühl komme, weil nur wenn ich das habe, kann ich auch verschiedene Dinge ausprobieren. Ich muss einfach gucken, das ist noch für mich eigentlich, würde ich sagen, wenn ich was verallgemeinere, was mit ADHS zu tun hat, was oft nicht so ohne weiteres geht, dieses Selbstwertgefühl-Thema ist ein wirklich großes, für mich noch viel größer als dieses Energiethema. Natürlich hängt es miteinander zusammen, aber es ist für Menschen mit ADHS ganz wichtig, das Selbstwertgefühl zu steigern, weil nur dann kann man auch mit solchen neuen Tools oder was auch immer man nutzt, auch mal scheitern, ohne zu sehr an sich zu zweifeln. Ne? Nur wenn man irgendwie Erfolg hat an irgendeiner Stelle, kann ich auch überhaupt nicht sagen, was das ist. Ich kenne eine, die macht super Bilder, ist super die Künstlerin, hypofokust sich dann durch irgendein Kunstwerk oder durch irgendeine Skulptur, kriegt dann aber regelmäßig einen Zusammenbruch. Aber sie holt sich wenigstens aus ihrer Kunst eine Bestätigung. Und nur wenn du irgendwo Bestätigung hast, kannst du solche Routinen ausbauen und auch mal scheitern oder Tipps umsetzen, die dir jemand gibt oder einfach mal sowas in die Richtung ausprobieren. Weil du dann an dem Scheitern halt nicht noch weiter verzweifelst, wenn dann diese Routine mal nicht klappt oder Tool XY bei dir nicht klappt oder wenn jetzt die Ernährungsumstellung nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt hat, ne, wo man dann halt einfach dann trotzdem am Ball bleibt und denkt, ja, okay, aber ich bin trotzdem erfolgreich und doch gut, dass ich mich gut ernähre oder so, aber den unmittelbaren Nutzen sehe ich jetzt vielleicht erstmal gar nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube schon. Man könnte quasi als Fazit sagen, ADHS zu haben, bedeutet nicht, dass man automatisch krank ist.
Genau.
Aber der falsche Umgang oder das Nicht-Erkennen führt zu einer Verstärkung der Probleme, die man hat. Wenn man schon vorher viele Probleme hatte, und da ist ja auch zum Beispiel Selbstbewusstsein natürlich eins oder Selbstwert eins davon, dann wird es eben immer schlimmer. Jetzt gerade auch bei diesen Routinen und was du gerade gesagt hast, Ernährung, Schlaf und so weiter, da höre ich ja eigentlich schon fast die Kritik auch von neurotypischen Menschen, die sagen, ja, das geht uns doch aber allen mal so. Dein ADHS ist doch jetzt nicht hier irgendwie ein Freifahrtschein, um irgendwie, weiß ich nicht, länger zu schlafen, immer zu spät zu kommen, weil das halt besser ist, sich nicht so unter Druck zu setzen. Ich würde so ein bisschen in die Richtung gehen, was wir als nächstes besprechen wollen. Auch die Frage, heute hat ja jeder ADHS, wie gehen wir damit um? Willst du dazu auch noch was sagen?
Also du sprichst unsere nächste Folge an. Also
Weil ich höre das schon so, man muss auf sich achten, ja, das muss ja eigentlich jeder machen, wenn man jetzt sagt, du hast das und klar, das hilft ja allen eigentlich und mal jeder ist doch mal irgendwie überfordert oder es ist einem zu laut oder wenn es unordentlich ist, wer lebt schon gerne unordentlich so ungefähr. Und,
also ja, ich möchte nur kurz noch so einen kleinen Wrap-up machen, also ich würde auch sagen, es gibt leider keinen Begriff dafür, ne? Also es gibt Menschen mit einer ADHS-Genetik. Ich hätte gern einen anständigen Begriff dafür, wenn wir irgendwann einen finden, können wir den ja nachliefern. Und ob man damit krank ist, steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Das ist das, was ich sagen wollte. Hängt sehr mit dem Umgang ab. Und unsere Gesellschaft ist nicht dafür ausgelegt, im Moment gut damit umzugehen. Und damit will ich aber auch niemandem einen Vorwurf machen. Wirklich überhaupt nicht. Die Frage ist, okay, Wenn sich Leute aber irgendwo an einem Therapeuten melden, wenden oder so, dann ist ja ein Leidensdruck da. Auch dann würde ich jetzt nicht zwangsläufig sagen, die sind krank, sondern vielleicht wollen sie nur irgendwie, weiß ich nicht, sich verbessern. Oder man muss ja nicht immer nur zum Therapeuten gehen, wenn man krank ist. Aber wenn eben ein hoher Leidensdruck da ist, dann ist eine Erkrankung da. Und diesen Teil, den würde ich sagen, kann man in den Griff kriegen, heilen, wie auch immer. Aber diese Genetik nicht. Die Genetik ist da und die bleibt auch da. Daran lässt sich auch nichts ändern. Ich möchte es nur trennen zwischen einem neutralen, da gibt es eine gewisse Genetik, die hat gewisse, kann gewisse Folgen haben, je nachdem, wie ich damit umgehe. Das ist eigentlich das, was ich im Großen und Ganzen damit sagen möchte. Und ich möchte die Position vereinen zwischen den Leuten, die sagen, da geht es auch so in Richtung diese Modediagnose, die halt sagen, ja, das hat ja jeder. Und manche sagen, nee, das ist nicht so. Also wenn diese Genetik vorhanden ist, dann muss man schon immens anders mit den Menschen umgehen, wenn man nicht möchte, dass sie krank werden. Und diese Überleitung zur Modediagnose, wenn dann jeder sagt, ja, ich muss mich auch gut ernähren, ich muss auch mehr schlafen und so weiter und so weiter, das ist richtig, das hilft jedem, ohne Ausnahme. Klar, wer eine gesunde Essens-Schlafroutine hat und wie auch immer, logisch hilft es, aber nicht in dem Maße, wie das uns hilft. Also, wie gesagt, der Akku geht schneller leer, das lässt sich zeigen, es lässt sich auch in bildgebenden Verfahren zeigen, dass ADHS-Gehirne anders funktionieren als die von neurotypischen Menschen. Begriff mag ich nicht, verwende ihn jetzt mal trotzdem. Und ich möchte halt in der nächsten Folge zeigen, wieso ich das verstehen kann, dass viele Leute dann eben sagen, das ist eine Modediagnose. Und wieso ich auch die Menschen verstehen kann, die sagen, das könnt ihr nicht sagen, dass das eine Modediagnose ist. Ihr erlebt nicht, wie das ist. Ihr wisst nicht, wie furchtbar das sein kann, wenn man...
Das würde ja quasi so klingen, als würde man sich wünschen, dass man das halt auch hat. Und ich glaube, das ist bei den wenigsten so.
Also ich gehöre zu den Menschen, die es nicht haben wollen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich weiß auch von Menschen, die Medikamente nicht nehmen, weil sie dadurch ihre Impulsivität verlieren und das nicht möchten. Und auch diese vielen Nebenwirkungen nicht haben, das ist aber auch nochmal eine andere, nicht haben möchten, das ist nochmal eine andere Frage. Aber für mich ist das, ich denke, die Leute, die sagen, das mit dieser Modediagnose, dass das jetzt immer mehr diagnostiziert wird, und die dann denken, ja, das ist nur irgend so ein moderner Quatsch, die kann ich in einer gewissen Hinsicht verstehen. Und ich möchte einfach aber diese Menschen, die das sagen, sensibilisieren auf der einen Seite, die nicht gleich verteufeln. Und ich möchte denen zeigen, warum das eben doch ein Unterschied ist, wenn man ADHS hat und dass das mit einem eine Menge Dinge macht. Und genauso möchte ich aber auch den anderen, die dann halt die haten, die dann sagen, das ist eine Modediagnose, den möchte ich einfach auch näher bringen, dass man dafür halt auch ein bisschen Verständnis haben muss. Oder, oder
dann,
nur ganz kurz.
Dann schlage ich vor,
Das gibt seit 11 Jahren dieses Video von diesem Gerald Hüther, der dann halt sagt, das gibt's nicht, ADHS oder so, lässt sich nicht messen und so weiter. Und selbst dafür, für so eine krasse Aussage wie von diesem Menschen, der ist ja auch Neurowissenschaftler und so weiter, da habe ich ein gewisses Verständnis dafür. Und trotzdem teile ich seine Meinung nicht. Und in der nächsten Folge möchte ich einfach beide Positionen zusammenbringen. Und ich glaube, dass jeder, der halt sagt, das ist eine Modediagnose, dann mitgehen kann. Und die Leute, die Modediagnose Befürworter haten, dass die auch sagen können, hey, da kann ich auch ein bisschen mitgehen. Und nicht dieses Bipolare, dieses wir kämpfen gegeneinander und was der eine sagt und was der andere sagt, total schlecht. Das möchte ich einfach versuchen abzulegen und gemeinsam eigentlich eher in eine Richtung gehen.
Dann würde ich sagen, sprechen wir darüber in der nächsten Folge. Ich bin schon gespannt, wie es dann weitergeht. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Und wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und wünschen euch bis dahin erstmal alles Gute.
Alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören.
Danke, dass ihr dabei wart bei ADHS Neudenken. Und denkt dran, dieser Podcast ersetzt keine medizinisch-therapeutische Beratung. Bitte wendet euch bei Bedarf an Fachleute. Hören könnt ihr uns auf allen gängigen Plattformen, sehen auf YouTube. Mehr Infos, Kontaktmöglichkeiten und Wege, uns zu unterstützen, findet ihr in den Shownotes oder unter adhsneudenken.de.